HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Martina Hässler, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Martina Hässler ist Professorin für neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Der Anlass für unser Gespräch ist, dass vor ziemlich genau 20 Jahren, nämlich im Mai 1997, der Schachcomputer Deep Blue über den Schachweltmeister Garry Kasparow siegte. Damals ein sensationelles Ereignis, aber vor allem, so empfanden es viele, eine arge Kränkung für die menschliche Intelligenz. Und natürlich werfen heute, also 20 Jahre nach Deep Blue, digitale Technologien immer mehr die Frage auf, ob Computer und Roboter am Ende schlauer als die Menschen sind und diese in vielen Bereichen ersetzen. Martina Hässler beschäftigt sich mit solchen Fragen und sitzt heute hier im Studio. Einen schönen guten Tag erstmal.
Hallo.
Frau Hässler. Also, Frau Hässler, steigen wir doch direkt mal ein in dieses Match vor 20 Jahren. Schachcomputer gegen Schachweltmeister. Das war ein Riesenspektakel damals, oder nicht? Was ist da alles passiert?
Also man muss im Grunde genommen ein Jahr vorher anfangen. 1996 hatte der Schachcomputer Deep Blue schon einmal ein Turnier gegen Garry Kasparow gespielt. Und 1996 war es aber noch nicht ein so großes Spektakel, weil Kasparow eben noch gewonnen hatte mit 4-2. Das heißt, der Computer hat auch ein Spiel gewonnen, aber das ganze Turnier hat Kasparow noch klar den Sieg getragen. Anders war es dann ein Jahr später, eben 1997 im Mai, als Kasparow eigentlich sehr eindeutig gegen Deep Blue verloren hat. Und das Ganze war sehr stark inszeniert. Es war in einem Fernsehstudio in New York, fand das ganze Turnier statt. Es war auch im Internet übertragen worden. Und diese Internetseite brach auch regelmäßig zusammen, weil es so viele Nachfrager gab, die das Spiel beobachteten. Es gab unzählige Kommentatoren, die das Spiel live kommentierten, jeden Spielzug genau betrachteten und interpretierten. Und es war dann auch hinterher ein ungeheures Medienecho zu diesem Spiel. Alle möglichen Medien haben intensiv darüber berichtet. Und die Bedeutung, die es für die Menschen hatte, zeigt sich auch daran, dass es in der Populärkultur aufgenommen wurde. Also die Kunst hat sich mit diesem Turnier beschäftigt. Aha. Es gibt Postkartenserien, Karikaturen und es gibt ja auch einen Dokumentarfilm, Game Over heißt der das Spiel thematisiert hat.
Aber nochmal zum Ablauf des Spiels. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren es 6 Spiele insgesamt. Mhm. Also das Ganze zog sich über eine Woche. 6 Spiele insgesamt und Kasparow hat 1 gewonnen. 3 waren unentschieden und der Computer hat 2 gewonnen.
Genau. Und auch um diese Spiele ranken sich ganz viele Anekdoten und Geschichten. Also Kasparow hat das erste Spiel gewonnen, die Welt schien noch in Ordnung zu sein. Und beim zweiten Spiel hat er dann aufgegeben, also er hat eine Remis gesehen und hinterher stellte man fest oder wurde dann sehr schnell interpretiert, dass es gar nicht notwendig gewesen sei. Und er hat auch hinterher IBM starke Vorwürfe gemacht, das Spiel sei manipuliert gewesen und das hätte ihn irritiert. Es gibt dann solche Zitate von Kasparow, dass die Hand Gottes im Spiel gewesen sei. Also er hat IBM eigentlich vorgeworfen, sie hätten betrogen. IBM hat das immer wieder bestritten, dass es gewesen sei. Und das Spiel, sagt man, hat Kasparow ein bisschen gebrochen und danach hat er dann eben keins mehr gewonnen.
Deep Blue für so einen Schachcomputer ist ja eigentlich ein schöner Name. Mhm. Wo kommt der eigentlich her?
Deep Blue hat 2 Referenzen. Das eine ist, es ist ja ein IBM-Computer und IBM hat den Spitznamen Big Blue aufgrund der Farbe, Corporate Identity-Farbe von IBM. Und das andere ist die Referenz auf den Supercomputer Deep Sword aus Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adam.
Ja, der rechnet, glaube ich, 7 Millionen Jahre so ungefähr, um den Sinn des Lebens zu berechnen. Genau. Da kommt dann irgendeine Zahl raus.
Die gibt die schöne Antwort, 42.
Ja, 42, die Zahl hatte ich vergessen. Genau. Das sagt auch nicht wirklich was über den Sinn. Ja. Aber switchen wir jetzt erstmal vielleicht nochmal zu Ihnen, Frau Hässler. Interessieren Sie sich jetzt auch für Schach? Oder eigentlich nur für Schachcomputer und die Kontexte, die sich daraus ergeben?
Also ich interessiere mich schon für Schach, aber ich bin keine leidenschaftliche Schachspielerin, auch keine gute Schachspielerin. Das Schach ist für mich, oder das Computerschach, muss man ja sagen, ist für mich ein Paradebeispiel für das, was mich an der Geschichte des Computers und der KI-Forschung interessiert.
KI ist künstliche Intelligenzforschung.
Ja. Ich beschäftige mich nämlich mit den Mensch-Maschinen-Verhältnissen und das Schachspiel oder die Computerisierung des Schachspiels oder der Einsatz von Schachcomputern gibt ganz viele Hinweise auf Mensch-Maschinen-Verhältnisse im 20. Jahrhundert.
Sie haben ja eine Professur für Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte an der Uni, an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Zunächst mal zu dieser Professur. Ist das so, dass diese Professur eigentlich so eine Art Brücke schlägt zwischen den Naturwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften und den Geistes- und Kulturwissenschaften? Mhm, oder was macht man als Technikhistoriker?
Also das könnte sein. Also gerade wenn man Technikgeschichte macht, ist man immer an der Schnittstelle zwischen den Ingenieurs- und Naturwissenschaften und den Geistes- und Kulturwissenschaften oder Sozialwissenschaften. In meinem speziellen Fall ist es so, dass ich im geschichtswissenschaftlichen Studiengang, also Studiengang Geschichtswissenschaft, tätig bin. Mhm. Das heißt, ich unterrichte im Prinzip nur Historiker und Menschen, die aus dem Nebenfach kommen, also Erziehungswissenschaften, Soziologie, Politik und Politikwissenschaft und so weiter.
Sie sind auch Historikerin?
Ich bin ausgebildet als Historikerin.
Nun wissen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer ja gar nicht, dass es in Hamburg zwei Universitäten gibt, also nämlich eine normale Universität, sag ich mal.
Wir sagen ja, und dann Landesuniversität.
Wie nennen Sie die?
Wir nennen die Landesuniversität.
Die Landesuniversität, oh ja. Und dann die Helmut-Schmidt-Universität. Und das ist eine Universität der Bundeswehr. Genau. Da können sich die meisten wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, was da passiert. Also lernt man da jetzt Kriegsführung? Oder ist das eine ganz normale Universität, an der ganz normale Fächer unterrichtet werden, gelehrt werden?
Also es gibt ja zwei Universitäten der Bundeswehr, eine in München und eine in Hamburg. Und wir heißen eben Helmut-Schmidt-Universität. Helmut Schmidt hatte ja in den 70er Jahren als Verteidigungsministerin diese Universitäten gegründet oder ihre Gründung veranlasst und hat damit, das war das Ziel, die Offiziersausbildung zu einem akademischen Beruf gemacht. Und das ist eben auch ganz wichtig. Also wir sind insofern speziell, dass unser Klientel sehr speziell ist. Wir unterrichten Offiziere. Das Studium ist Teil der Offiziersausbildung. Man verpflichtet sich ja für 13 Jahre als Offizier. Und von diesen 13 Jahren sind 4 Jahre Studium. Das heißt, jeder Offizier, Offiziersanwärter in Deutschland, durchläuft ein Studium. Und die Universität ist aber eine dann wiederum in Anführungsstrichen ganz normale Universität, weil man eben international anerkannte Bachelor- und Masterstudiengänge absolvieren kann und da den Abschluss macht. Das heißt, wir Lehrenden sind auch Zivilisten. Und die Studieninhalte sind so wie an anderen Universitäten auch.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf das Ausgangsthema, also dieses Schachmatch vor 20 Jahren zwischen einem Computer und Kasparov. Sie haben selbst mal irgendwo geschrieben, dass das ein Meilenstein in der KI, also in der künstlichen Intelligenzforschung war. Wieso?
Also es ist umstritten, ob es ein Meilenstein war. Die künstliche Intelligenzforschung selbst betrachtet das als Meilenstein, weil es nach vielen, vielen Jahren endlich gelungen ist, einen Schachweltmeister im Schach zu schlagen. Dazu muss man ein bisschen ausholen, welche Rolle Schach in der KI-Forschung spielte. Also seit Beginn der künstlichen Intelligenzforschung in den 1950er Jahren war Schach immer ein ganz wesentlicher Teil der Forschung. Man sagt innerhalb der KI-Forschung, es war die Drosophila der KI-Forschung, das heißt analog zur Genetik, die Fruchtfliege, also ein relativ einfacher Organismus, an dem man ganz komplexe und grundlegende Theorien entwickeln kann. Und die Idee der künstlichen Intelligenzforschung ist ja, das menschliche Gehirn nachzubauen. Und die Idee war, wenn wir es schaffen, dass ein Computer Schach spielen kann und auch noch den besten Menschen besiegen kann, dann haben wir menschliches Denken nachgebildet im Computer. Und deswegen war dieser Erfolg aus Sicht der KI-Forschung ein Meilenstein.
Wie hat der Computer das denn eigentlich schaffen können? Also wie war der konstruiert? Wie konnte der denken?
Also ob er denken konnte, ist umstritten, aber wenn wir erst mal schauen, wie er funktioniert hat, auch da muss man zurückgehen in die Geschichte. Also 1950 hat der Mathematiker Claude Shannon einen ganz wegweisenden Artikel verfasst, in dem er fragte, wie bringen wir den Computer dazu, dass er Schach spielen kann. Er hat damals zwei Weisen unterschieden, einmal die A-Strategie, die sogenannte A-Strategie und die sogenannte B-Strategie. Die A-Strategie ist die, die letztendlich erfolgreich war und die bestand darin, dass der Computer im Prinzip alle möglichen Schachzüge durchgerechnet hat. Er probiert also einfach aus jeden Zug, den es gibt und bewertet den nach Punkten.
Und was dann in der Folge sozusagen daraus möglich würde, also entwickelt nicht nur den einen Zug, sondern konstruiert sozusagen die weiteren Züge, die daraus folgen.
Also er berechnet, man sagt, in eine gewisse Tiefe hinein. Am Anfang waren es 5 Züge, Halbzüge. Inzwischen sind es, glaube ich, 10 bis 15. Das heißt aber, es ist ein reiner Rechenvorgang. Mhm. Und er basiert auf Rechenkapazität. und auf Geschwindigkeit. Und das ist die sogenannte Brute Force Methode. Und deswegen wurde hinterher eben auch kritisiert, es sei ja letztlich doch nur reine Rechengewalt, mit der der Computer arbeitet.
Aber es hat funktioniert, muss man ja sagen. Genau. Und ich meine, in den Medien schlug das ja damals hohe Wellen. Also der Rheinische Merkur zum Beispiel schrieb, wir ständen vor einer Menschheitsdämmerung. Die Süddeutsche hat geschrieben, wir hätten die Zitterpartie um die Zukunft der menschlichen Intelligenz verloren. Also man hat ja wirklich das Gefühl, das ist eine Kränkung des Menschen.
Also man kann wirklich nur unterstreichen, dass es so wahrgenommen wurde. Also die Medien waren voll von solchen
kulturpessimistischen Aussagen.
Kulturpessimistischen. Und man kann auch sagen, erschrockenen oder entsetzten Aussagen. Also war auch ganz häufig von der Demut die Rede oder von der Schmach, die der Mensch erfahren hatte. Und es wurde als Gattungsniederlage wahrgenommen. Also wirklich, der Mensch hat verloren. Ich persönlich finde diese Aufregung etwas überzogen. Aber ich denke, das wirklich Interessante ist, dass der Computer auf seine Art und Weise, die nicht dem menschlichen Denken entspricht, so etwas geschafft hat. Was den Menschen nicht entthront, aber was viele Fragen hervorruft.
Ja, ja, weil er eben einfach auch etwas kann, was der Mensch auch kann.
Er kann es aber auf andere Weise, genau.
Ja, ja, ja. Aber er kann es eben
er kann
auch.
Es. Ja, ja, und das ist, finde ich, das wirklich Bemerkenswerte daran. Der Computer kann Dinge, von denen man dachte, die nur der Mensch könne. Und er tut es auf eine Weise, die sich gänzlich von der Weise unterscheidet, wie es der Mensch tut.
Wir machen jetzt erstmal Musik, Frau Hessler. Und zwar passend zum Thema haben Sie sich ja ausgewählt von der Düsseldorfer Band Kraftwerk. Wir sind die Roboter. Wobei Wir sind die Roboter von Kraftwerk ist von 1978. Da waren Roboter ja eigentlich eher noch irgendwie Science Fiction, oder nicht?
Also 1978 sind die Roboter in die Fabriken eingezogen. Es gab in den 70er Jahren auch eine sehr aufgeregte Diskussion wiederum um Automatisierung der Fabrikhallen, die menschenleere Fabrik. Und in dem Kontext waren die Roboter, glaube ich, präsent im Alltag aufgrund dieser Diskussion. Auf der anderen Seite gab es natürlich zu der Zeit auch sehr viele Science Fiction, die das immer wieder thematisiert haben.
Doppelkopf hier auf HR2 Kultur. Wir hörten gerade, wir sind die Roboter von Kraftwerk. Und Studiogast ist die Hamburger Professorin für Technikgeschichte Martina Hessler. Bei Kraftwerk, Frau Hessler, sind diese Roboter ja doch sehr blechern. Und die Band inszeniert sich ja auch in so einem Staccato wie Automaten. Das Stück ist schon ziemlich technikkritisch gemeint, oder?
Ja, so würde ich das auch interpretieren. Also auch der Text, wir sind die Roboter, der immer wieder wiederholt wird, auch so stereotyp oder mechanisch, muss man vielleicht eher sagen, bedient ein bisschen diesen Topos, dass der Mensch zum Diener der Maschine wird. Und damit ist es ein ganz klar technikkritisches, man könnte auch sagen kulturkritisches Stück, was sie da aufgenommen haben. Was aber für Kraftwerk zu dieser Zeit, glaube ich, ganz typisch war.
Die haben ja noch einen anderen Song geschrieben, nämlich die Mensch-Maschine. Mensch als Diener der Maschine, sagten Sie gerade ja auch schon. Und Mensch, Maschine, also sei es jetzt das Maschinenwerden des Menschen oder das Menschwerden der Maschine oder der Sieg der Maschine über den Menschen, ist ja eigentlich so ein ganz altes Thema, was im Grunde genommen, tja, ich weiß nicht, zumindest die ganze Moderne durchläuft.
Ja. Also man weiß gar nicht genau, wo man ansetzen soll. Man hat natürlich die künstlichen Menschen, die geschaffen werden. Also das klassische Beispiel der Golem oder der schon im 13. Jahrhundert als Legende existiert. Oder Mary Shelleys Frankenstein. Und das ganze Thema nimmt aber gewissermaßen seit den 1950er Jahren nochmal Fahrt auf. Da ist auch dieser Begriff Mensch-Maschine im Kontext der Kybernetik, also dieser Regelungs- und Steuerungstechnik mit um Norbert Wiener herum ganz präsent wiederum. Und da geht es eben um die Frage, wird der Mensch wie eine Maschine eine Frage, die wir ja auch im 19. Jahrhundert in der Arbeitswelt schon haben, wenn er sich anpassen muss an den Maschinenrhythmus. Also von daher ist es tatsächlich ein sehr langer alter Topos, wieder aufnehmen.
Ich habe vor kurzem, das ist jetzt Zufall, auch nochmal von E.T.H. Hoffmann dieses Märchen gelesen, der Sandmann. Mhm. Und da geht es ja eigentlich auch um so eine betörend schöne junge Frau, die allerdings nur ach, ach, ach sagen kann, in die sich dann Nathanael, die Hauptfigur dieser Novelle, verliebt. Und letztlich ist es dann auch nur ein Automat.
Ja, also auch ein ganz wichtiger Topos, die Angst vor der Ununterscheidbarkeit von Mensch und Maschine und die Täuschung, die damit verbunden ist. Also wenn der Mensch nicht bemerkt oder die Maschine für einen Menschen hält oder die Maschine so behandelt, als sei sie ein Mensch, im Sandmann geht es ja ganz dramatisch aus dann. Also auch hier ein ganz aktueller Topos, der eben von E.T.H. Hoffmann schon aufgenommen wurde.
Das Verhältnis von Mensch und Maschine im 20. Jahrhundert gehört ja auch zu Ihren Forschungsschwerpunkten.
Ja, also ich glaube, dass der Computer eine immense Rolle spielt und auch die künstliche Intelligenzforschung, dass das Thema eine ganz neue Relevanz erhält. Also im Grunde genommen können wir natürlich sagen, dass der Mensch nie ohne Technik existiert hat, aber die Dimensionen und das Verhältnis verändern sich eben historisch. Und mit dem Computer entsteht zunehmend eine Konkurrenz zur Maschine einerseits und andererseits auch die Möglichkeit, dass der Mensch sich verbessert, auch mit Prothesen und so weiter. Also wir haben so ein ganz vielschichtiges Verhältnis von Konkurrenz, Verbesserung des Menschen, Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten und jetzt auch zunehmend diese Angst, dass die künstliche Intelligenzforschung den Menschen überholt in seinen Fähigkeiten.
Sind technische Neuerungen eigentlich immer mit Ängsten verbunden?
Es gibt erstaunlicherweise relativ wenig Forschung zu Angst und Technik, also historischer Art. Aber was wir wissen, kann man schon davon ausgehen, dass Technik immer dann Ängste hervorruft, wenn sie mit Wandlungsprozessen einhergeht, die zum Beispiel das menschliche Selbstverständnis verändern oder Arbeitsplätze gefährden. Also immer wenn Wandlungsprozesse durch Technik induziert werden und damit irgendetwas bedroht wird.
Ich denke, man muss da ja differenzieren in diesen Ängsten. Also einerseits ist es ja so eine fast, ich sag mal, metaphysische Angst, ja. Also, dass der Mensch eigentlich nicht mehr Herr ist, sondern dass die Maschine über den Menschen triumphiert. Zum anderen, also so im Zuge der romantischen Technikkritik, war es ja immer auch sowas, dass Technik sich eigentlich die Natur gewaltsam aneignet, also Natur vergewaltigt. Also ich denke, das ist ja einmal eine sehr profunde Angst, die es gibt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht die Deutschen gerade, was diese Angst betrifft, besonders ängstlich sind.
Also Deutschen wird generell zugeschrieben, dass sie sehr ängstlich gegenüber Technik sind. Also wenn man den Umgang mit Technik zum Beispiel natürlich mit Frankreich oder USA vergleicht, kann man schon mehr Bedenken, würde ich einfach mal sagen, in Deutschland finden. Ob es denn nun Ängste sind oder ob es einfach eher eine stärkere Reflexion dessen ist, was mit Technik passiert, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt in der Tat einem ganz fundamental, denke ich, ist diese Frage der Kontrolle. Also behält der Mensch die Kontrolle über die Technik oder nicht? Und das ist ja aktuell in diesem KI-Kontext ein großes Thema. Also auch beim autonomen Fahren würden wir die Kontrolle aufgeben. Und wir werden schauen, ob die Menschen das dann tatsächlich mögen. Also viele sitzen ja auch gerne am Steuer zum Beispiel.
Es gibt ja auch noch eine ganz konkrete Angst, haben Sie eben auch schon angesprochen. Jetzt natürlich insbesondere der Fortschritt der digitalen Technologien hat ja auch einfach Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Also es ist dann nicht mehr nur einfach eine Kränkung des Menschen, weil der Computer möglicherweise schlauer ist, sondern da droht ja möglicherweise Jobverlust. Mhm. Das ist ja ein ganz zentrales Thema im Augenblick. Industrie 4.0, was wird daraus werden?
Also es gibt tatsächlich immer wieder dieselben Ängste oder Bedenken im Verhältnis zu Technik und die Angst vor Arbeitslosigkeit oder vor Jobverlust durch Technik ist tatsächlich noch viel, viel älter. Wir finden die nämlich schon im 17., 18. Jahrhundert. Mhm. In dem Moment, in dem Mechanisierungsprozesse zum Beispiel in der Textilindustrie Menschen verdrängen. Also ganz bekannt sind ja die Weberaufstände und dann dieses Schimpfwort von den Maschinenstürmern. Wobei es auch damals ging immer um die Existenz der Menschen. Also in dem Moment, in dem sie ihre Arbeit verlieren, verlieren sie ihre Existenz. Und das heißt, immer wenn wir Technisierungsschübe haben, also wir haben ganz prominent natürlich die industrielle Revolution mit der Mechanisierung, aber dann eben in den 1970er Jahren ersten Automatisierungsschub. Und da findet man exakt dieselben Diskussionen, wie wir sie heute finden. Also der Kollege Roboter macht die Menschen arbeitslos. Wir haben auch schon Diskussionen um das Ende der Arbeitsgesellschaft. Wir haben auch Diskussionen um Grundeinkommen in den 1970er Jahren. Also es ist eine ganz analoge Entwicklung, hängt immer damit zusammen, dass wir einen starken Technisierungsschub haben.
Ist denn diese Angst, wenn man jetzt mal historisch auch zurückblickt, ist denn diese Angst vor Arbeitsplatzverlust berechtigt?
Also es gibt unterschiedliche Thesen dazu. Die einen, das hören Sie auch heute immer wieder, insistieren sehr stark, dass ja ganz viele neue Arbeitsplätze entstünden, was natürlich auch stimmt. Also heute haben wir natürlich viele Programmierer, die gebraucht werden. Das heißt, es gibt immer neue Arbeitsplätze und dann gibt es Rechnungen, dass die kompensieren komplett, was an alten Arbeitsplätzen verloren geht. Man müsste da bei den Zahlen schon noch mal genauer hinschauen, aber das Entscheidende ist, dass wir natürlich immer Gewinner und Verlierer haben, weil für viele Leute verschwindet tatsächlich der Arbeitsplatz. Also wenn man das in individuelle Schicksale aufdröselt, haben wir immer Leute, die einfach ihren Job verlieren und die auch den Anschluss über Umschulung, Weiterbildung nicht mehr schaffen und dann eben entweder arbeitslos werden oder sehr früh in die Rente gehen müssen.
Haben Sie denn eine Prognose für Industrie 4.0? Also wird es wieder zu Arbeitsplatzverlusten führen oder wird man das irgendwie gemanagt bekommen?
Ganz schwierig. Also ich denke, wenn man so in 20, 30 Jahren Zeiträumen denkt, glaube ich schon, dass wir sehr viele Arbeitsplatzverluste haben werden. Oder sagen wir Ersetzung von Arbeitsplätzen, in denen momentan Menschen beschäftigt sind. Also wir brauchen ja nur zum Flughafen zu fahren und sehen diese Entwicklung so sukzessive. Erst ist es das Online-Check-In, inzwischen ist es die Gepäckaufgabe, die oft automatisiert ist. Sie können auch ohne Stewardess einsteigen mit ihrem Scan, den sie da haben. Von daher glaube ich, dass es schon zunehmen wird, dass zunehmend auch mehr Dienstleistungsarbeitsplätze und das sind ja auch die Prognosen der Forschung, in höher qualifizierten Bereichen Arbeitsplätze durch Computer ersetzt werden. Eben. Es gibt sicherlich kompensierende Mechanismen, es werden dann andere Jobs entstehen, aber viele Leute werden eben dem dann nicht mehr genügen oder sie sind zu alt, um umzuschulen und so weiter. Aber ich glaube, dass die Notwendigkeit des Umlernens, des Weiterlernens und der Weiterbildung ganz massiv zunehmen wird. Also dass hier in Ausbildung und Bildung viel getan werden muss, um die Leute zu befähigen, Schritt zu halten mit dieser immens schnellen Entwicklung.
Wie ist denn eigentlich Ihr eigenes Verhältnis zu Technik und Technologie und technischem Fortschritt?
Ich bin, glaube ich, tatsächlich ambivalent. Also einerseits kann ich mich sehr für Technik begeistern, also für iPads und ich mag auch schnelle Verkehrsmittel, sofern sie kollektiv sind, also schnelle Züge und Flugzeuge, Autos weniger. Auf der anderen Seite denke ich schon, das habe ich schon eine kritische Haltung insofern, dass man immer diskutieren sollte, was es bedeutet, wenn diese Technik sich massenweise durchsetzt. Es ist oft nicht vorhersehbar, aber ich glaube, dass häufig zu wenig diskutiert wird oder Technikkritik zu schnell als reaktionär oder irrational abgetan wird. Aber solche Fragen, ob wir das nun wollen, dass wir zum Flughafen kommen und dann uns lauter Automaten bedienen, also das, denke ich, müsste eigentlich gesellschaftlich diskutiert werden. Es verändert die Welt schon massiv, wenn ich dauernd mit Automaten konfrontiert bin und nicht mehr mit Personal. Also es ist schon auch eine soziale Frage.
Frau Hessler, wir machen nochmal Musik und Sie haben jetzt was ganz Spezielles ausgesucht, nämlich ein Stück des Amerikaners David Cope. Und dieses Stück klingt wie Vivaldi, ist aber nicht Vivaldi, sondern es ist ein Computerprogramm, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht erklären Sie mal, was dieser David Cope eigentlich macht.
Ja, also David Cope ist ein sehr bekannter amerikanischer Komponist und gleichzeitig Professor an der University of California. Und er beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz und Musik. Und er hat Programme geschrieben, die die Stile von bekannten Komponisten imitieren. Also er hat das für Vivaldi, für Bach, für Beethoven und viele andere gemacht. Das heißt, er bringt denen bei, wie Beethoven, Vivaldi oder Bach arbeiten, also zerlegt das und lässt sie dann mit diesem Wissen ein Stück im Stile dieses Komponisten verfassen oder kreieren.
Doppelkopf hier, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ingeborg Breuer am Mikrofon. Wir hörten gerade ein von einem Computer komponiertes Stück, das klingt wie Vivaldi, aber nicht Vivaldi ist. Und programmiert wurde der Computer von dem amerikanischen Musikprofessor David Cope und ausgesucht wurde das Stück von Martina Hessler, Professorin für Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte an der Uni Hamburg. Frau Hessler, ein Computer komponiert im Stil Vivaldis. Ich fand, das klang ziemlich echt. Ich bin aber auch keine Musikspezialistin. Sie meinen, man hört den Unterschied.
Also ich bin auch keine Musikspezialistin. Also ich weiß noch nicht, ob ich es tatsächlich entscheiden könnte, wenn mir beide Stücke nacheinander vorspielen.
Wenn man nicht wüsste.
Genau. Ja. Es gibt interessanterweise Tests dazu, weil es ja eine sehr umstrittene Geschichte auch ist. Also sehr viele kommentieren das sehr negativ und andere sind ganz euphorisch, weil es klingt wie Vivaldi. Also es wurde tatsächlich getestet, indem einem Publikum das Computer-Vivaldi-Stück und ein Original-Vivaldi-Stück vorgespielt wurde und die Leute es nicht zuordnen konnten. Sondern viele sagten bei dem normalen Vivaldi-Stück, das sei das Computerstück und umgekehrt. Also das heißt, für Laien ist es offensichtlich wirklich schwer zu unterscheiden. Gleichwohl würde ich sagen, also wenn man noch andere Komponisten, die David Cope da mit dem Computer nachkomponiert hat, hört, dann hört man eine Ähnlichkeit zwischen den Stücken. Also wenn ich den Computer Vivaldi mit dem Computer Bach oder dem Computer Beethoven vergleiche, finde ich, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, die ich jetzt schlecht ausformulieren kann, aber die schon darauf hinweisen, dass es ein Computer ist, also eine gewisse Klette oder eine Blechernheit, die man in der Originalmusik nicht hat.
Aber wie macht der Computer das? Das finde ich ja trotz allem erstaunlich.
Also das Erste ist, dass der Computer in Anführungsstrichen verstehen muss, wie Vivaldi komponiert. Und dazu werden Vivaldi-Partituren zerlegt. Und mit diesem Wissen und bestimmten Programmierungsregeln wird es dann neu zusammengesetzt. Das heißt, im Grunde genommen besteht das Ganze aus einer Zerlegung in Komponenten und der Neuzusammensetzung dieser Komponenten nach Programmierregeln.
Also das heißt, wir kommen wieder zu dem Punkt, der Computer kann Dinge, die Menschen auch können, aber er macht sie eigentlich anders, sein Zugang ist ein anderer.
Das ist ein ganz regelhafter Zugang. Zerlegung ist aber ein ganz wichtiger Punkt in einzelnen Komponenten, die Neukomponierbarkeit dessen und vor allem die Regelhaftigkeit und die Berechnung. Also er berechnet es letztlich.
Wir haben ja eben bei dem Schachcomputer Deep Blue noch darüber gesprochen, dass es dieses Verfahren Brute Force war. Also dass im Grunde genommen ein Berechnen, ein Sammeln von allen möglichen Daten und ein Rechnen dieses Ergebnis, diesen Sieg über Kasparov herbeigeführt haben, aber Computer haben sich ja weiterentwickelt. Mhm. Also ich glaube, sie rechnen ja nicht mehr nur, indem sie so ein ganzes Potenzial haben von Lösungsmöglichkeiten. Es gab ja noch weitere Computer, die auch in Spielen, in Quizsendungen und so weiter eingesetzt worden sind. Ich weiß von einem gewissen Watson, der ist, glaube ich, in Amerika eingesetzt worden, in so einer Quizsendung Jeopardy. Und dann gab es ja 2016 diesen sogenannten AlphaGo, der im Go-Spiel gesiegt hat. Vielleicht können Sie mal erzählen, was haben die gemacht und wie haben die denn eigentlich getickt oder funktioniert oder gedacht?
Also Watson war eine ganz ähnlich spektakuläre Inszenierung wie der Deep Blue 1997. Also Watson war 2011 dieses Spielshow. Watson heißt er übrigens, weil er auch wieder ein IBM-Computer ist und dieses Mal referiert es auf den Firmengründer Thomas Watson. Also man muss sich, um zu verstehen, was Watson auch wiederum für einen Sprung ist im Vergleich zu Deep Blue, muss man sich diese Spielshow genauer ansehen, die jetzt nicht so funktioniert, wie wir das von Wer wird Millionär kennen, also wo Wissen abgefragt wird oder Multiple-Choice-Antworten zur Verfügung stehen, sondern es ist ein ganz, wie ich finde, ganz komplexes Verfahren, das man erstmal verstehen muss. Also eine Frage war zum Beispiel, es Gemälde im Wert von so und so vielen Millionen Dollar von Braque, Matisse und anderen Künstlern dieser Kunstrichtung wurden aus dem Museum entfernt. So, das kriegt man gesagt und jetzt muss der Quizkandidat die Frage ableiten und dann eine Antwort geben. Also relativ komplex. Und hier ist der Punkt, dass zwei Maler genannt werden und andere Kunstrichtungen und die Antwort lautet dann moderne Kunst. Also, ja, genau.
Ja, wir sind ja hier im Hörfunk, man sieht nicht, dass ich irritiert gucke.
Also das heißt, man muss wirklich um die Ecke denken, man muss Sprachzusammenhänge verstehen und Kontexte herstellen können. Und das ist etwas, was auch die KI-Kritik lange der KI abgesprochen hat, dass es ein Computer nie schaffen werde. Und das ist aber etwas, was Watson jetzt inzwischen kann. Also er kann diese Zusammenhänge zwischen den Namen Braque und Matisse und anderer Kunstrichtung, kann er herausfinden, dass es um moderne Kunst geht.
Also er sucht sozusagen einen gemeinsamen Nenner. Also ich selber verstehe ja kaum, was man da machen
genau.
muss.
Genau, also man muss sich erstmal eindenken in diese Logik der Spielshow und dann gelingt einem das schon. Aber der Punkt ist, er muss diese Zusammenhänge herstellen zwischen diesem Maler und der Kunstrichtung und dann herausfinden, dass das moderne Kunst ist. Also Watson verfügt über eine immense Menge von Daten. Also er ist gefüttert mit Enzyklopädien, mit Fachartikeln, mit Lexika. Er ist aber nicht mit dem Internet verbunden. Aha. Aber er hat eine irre Wissensmenge über die Menschen, die verfügen. Und dann arbeitet er mit statistischen Verfahren. Also er schaut dann einfach, wie oft Brack mit etwas anderem korreliert wird. Und dann kommt er auf moderne Kunst und gibt eine Hypothese der Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort moderne Kunst zu so und so viel Prozent wahrscheinlich richtig ist.
Aber ist das nicht etwas, wie auch Intelligenztests teilweise funktionieren? Also wenn ich das Ganze jetzt überhaupt richtig verstanden habe, also ich bekomme verschiedene Begriffe geliefert und muss letztlich einen Überbegriff dazu finden. Habe ich das überhaupt richtig verstanden?
Also er muss kombinieren, er muss Zusammenhänge kennen und er muss Kontexte erschließen. Und das war das, was man eben lange sagte, können Computer nicht. Und deswegen gilt er auch als nochmal ein Riesenschritt, weil er jetzt scheinbar der menschlichen Intelligenz ähnelt. Er ist übrigens auch noch ganz wichtig, ein lernendes System.
Er lernt, ne?
Er lernt, das ist ganz wichtig. Also die Antworten, die ihm bestätigt werden als richtig, werden aufgenommen und füttern sein Wissen. Der Punkt ist aber, dass er es anders macht als Menschen, nämlich mit rein rechnerischen, programmierten und statistischen Verfahren. Also er schaut gewissermaßen, welche Korrelation zwischen Brack, Matisse und Kunstrichtung finden sich in diesen ganzen Wissensvorräten. Und dann kommt eben der Begriff moderne Kunst am häufigsten vor in dieser Konstellation und dann folgert er, dass das richtig sein muss. Aber er versteht nicht wie ein Mensch, dass das irgendwas miteinander zu tun hat, sondern es ist reine Statistik, also reine Häufigkeit, wie oft das vorkommt.
Also es ist keine menschliche Intelligenz.
Überhaupt nicht,
die da entwickelt
ganz
wird.
Und gar nicht.
Andererseits ist doch genau das, was immer wieder diskutiert wird, inwieweit übertrumpft der Computer den Menschen, inwieweit entwickelt er selber menschliche Intelligenz.
Ja, und die Frage ist jetzt, wie Sie künstliche Intelligenz definieren. Es gibt eine Richtung, die sagt, wir können von künstlicher Intelligenz sprechen, wenn Aufgaben, die von Menschen ausgeführt Intelligenz bedürfen, vom Computer erledigt werden können, dann haben wir in dem Fall sicherlich künstliche Intelligenz. Es gibt aber auch die strengere Version, die eben sagt, künstliche Intelligenz ist nur dann gegeben, wenn wir wirklich das menschliche Gehirn nachgebildet haben und mit menschlichen Methoden arbeiten. Aber hier wird ja nicht mit menschlicher Denkweise, also die Menschen arbeiten mit Intuition, mit ihrer Erfahrung, das ist jetzt auch mit dem Lernen natürlich adaptiert. Also das heißt, das menschliche Wissen oder menschliche Denken ist immer im Körper verhaftet.
Wobei Intuition und so weiter, also es geht ja mittlerweile auch nicht mehr nur um denkende Roboter, sondern es gibt ja mittlerweile auch dieses Fachgebiet soziale Robotik. Und da geht es ja eigentlich darum, dass solche Maschinen vermeintlich scheinbar zu sozialer und emotionaler Interaktion fähig sind.
Ja, also sie lernen, Gesichtsausdrücke zu deuten. Also wenn ich die Mundwinkel nach unten ziehe, lernt der Computer, also wenn Mundwinkel nach unten, dann ist das schlechte Laune zum Beispiel. Aber er versteht es natürlich nie im menschlichen Sinne. Er hat ja keine Empathie. Das heißt, er simuliert es im Grunde genommen oder er wird trainiert, gewisse menschliche Zeichen zu lesen, um dann entsprechend zu reagieren. Aber dahinter steckt natürlich überhaupt keine Empathiefähigkeit oder ein wirkliches Fühlen. Und das ist ja die Kritik, die wir schon bei dem Sandmann vorhin hatten, dass es so aussieht, als seien es Emotionen, aber es sind keine Emotionen, sondern es ist maschinell erzeugte Reaktion auf etwas, was der Computer beim Mensch interpretiert.
Ist das ein Problem, ein ethisches Problem? Also werfen sich da solche Fragen auf? Also vor allen Dingen bei dieser vermeintlich emotionalen Intelligenz, also dass man letztlich im Kontakt mit Menschen in der Pflege soll das ja eingesetzt werden später mal, dass man sich da definitiv fragt, kann man das verantworten?
Das ist genau die Frage, die natürlich sehr umstritten ist. Der Klassiker ist ja Josef Weizenbaum in seinem Buch Ohnmacht der Computer. Das ist das ganz bekannte Beispiel, sein Erschrecken. Er hat ein Programm geschrieben, ein Psychotherapeut, und seine Sekretärin probiert dieses Programm aus. Und irgendwann beginnt die Sekretärin ihn, wenn sie mit diesem Programm kommuniziert, aus dem Raum zu schicken. Und dann ist er erschrocken, weil er sagt, die Menschen halten dieses Programm, das ich geschrieben habe, und das nur ein Psychotherapeut simuliert und das die Sekretärin überhaupt nicht verstehen kann oder mitfühlen kann, sie hält es für einen angemessenen Gesprächspartner. Und er sagt, diese Asymmetrie ist ein großes Problem und ist ja dann daraufhin aufgrund dieser Erfahrung zum Computerkritiker geworden. Aber ich glaube auch, dass die Gefahr ist, dass die Menschen es letztlich oft nicht mehr unterscheiden können. Selbst wenn ich weiß oder wenn ich die Leute lernen zu programmieren und sie wissen genau, ihr Gegenüber ist ein solches Programmiertes, glaube ich, dass in der Interaktion von menschlicher Seite Gefühle investiert werden, die nie beantwortet werden können.
Nun gut, ich weiß auch nicht, ob ein Therapeut wirklich Gefühle beantwortet. Also wenn
Aber er kann mitfühlen. der Therapeut. Der Computer tut so, als würde er mitfühlen, also simuliert das Mitfühlen. Ich glaube, dass in der Therapie es durchaus auch sinnvoll sein könnte, ist jetzt meine persönliche Meinung, für Leute, die zum Beispiel sich scheuen, in eine Therapie mit einem menschlichen Psychotherapeut zu gehen oder die dann sich eher öffnen könnten, wenn ein Computer vor ihnen sitzt.
Ich bin allerdings manchmal verblüfft, wenn ich das höre, wie weit solche Programme eigentlich schon entwickelt sind, also wie kommunikationsfähig die sind, weil ich auf der anderen Seite, wenn ich so beschränkte Bots sind, das ja auch wie Siri in meinem iPhone, wenn ich der irgendwas sage, wenn ich irgendwas machen soll, es passiert so häufig, dass sie mich nicht versteht, also dass sie völligen Unsinn redet, kann man nicht anders sagen, dass mich das eigentlich wundert, wie elaboriert das auf anderer Seite schon ist, also wenn Computer sozusagen als Therapeuten fungieren können.
Also in ganz beschränktem Ausmaß nur, also nicht für komplexe Fälle. Was ich las, war, dass es zur Diagnose oder zu Beginn eines Gesprächs, also ich denke auch, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht überschätzen kann. Gleichwohl gibt es ja auch, also Watson zum Beispiel hat ja eine ganze Ausgabe dieser Zeitschrift The Drum als Chefredakteur verantwortet. Computer schreiben Sportreportagen. Auch da wurde Menschen das vorgelegt und sie sollten sagen, welche Sportreportage ist von einem Menschen, welche ist von einem Computer. Und sie konnten es auch nicht immer unterscheiden. Interessant war, dass sie die von den Computern erstellten für glaubwürdiger hielten. Man sagte, weil dort mehr Fakten drin standen und mehr Zahlen genannt wurden als in den menschlichen Reportagen.
Also müsste man jetzt doch eigentlich nochmal fragen, wo wird diese ganze Entwicklung hinlaufen? Ersetzen Roboter irgendwann Menschen oder sind sie einfach besser als Menschen oder sind sie einfach anders als Menschen oder kann man die als Kooperationspartner benutzen?
Also ganz wichtig, was Sie gerade sagten, worauf ich noch gar nicht geantwortet habe. Ich glaube, dass zur jetzigen Zeit noch sehr viele Grenzen zu bemerken sind. Also man muss sich ja einen beliebigen Chatbot im Internet aufrufen und dann ist die Kommunikation nach sehr kurzer Zeit schon sehr langweilig oder sie funktioniert nicht. Aber ich glaube, dass da schon in der relativ kurzen Zeit große Fortschritte gemacht werden können, gerade mit lernenden Systemen. Also auch wenn man Google Translator anschaut, hat sich da sehr viel getan innerhalb der letzten 2-3 Jahre und das wird sicher so weitergehen. Also da wird schon noch viel auf uns zukommen. Computer sind auf jeden Fall anders und KI-Anwendungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich immer diese Andersartigkeit der Erledigung der Tätigkeiten vor Augen zu halten und dann genau zu fragen, was können wir eben verantworten, was Computer erledigen und was sollten die Menschen lieber selber machen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr konkrete, kleine Diskussionen über solche Anwendungsfälle und wo wollen wir das wirklich? Also ich persönlich habe jetzt nicht so ein großes Problem, wenn ich meinen Koffer automatisch aufgebe, aber ich wollte zum Beispiel keinen Psychotherapeut als Computer haben. Also und ich glaube, da muss einfach diskutiert werden. Oder es gibt ja auch über Lernen an Universitäten. Kann man mich als Professorin ersetzen? Ist es nicht viel besser, individuelle Lernprogramme für die Studierenden zu erstellen, wo jeder nach seinem Tempo lernen kann, Feedback kriegt, das berechnet wird, da würde ich auch auf jeden Fall sagen, das sollte nicht der Fall sein. Aber nicht, weil ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe, sondern weil da im Gespräch eben sehr viel passiert und weil dann ganz neue Wege und Ideen auftauchen und Unvorhergesehenes passiert. Und dieses Unvorhergesehene wäre vermutlich mit dem Computer gar nicht mehr so offen und möglich.
Dann lassen wir es mal dabei, Frau Hessler. Wir sind jetzt am Ende des Gesprächs und machen zum Schluss nochmal Musik. Und nachdem wir eben Computermusik gehört haben, einen vorgetäuschten Vivaldi sozusagen, hören wir jetzt wirklich Vivaldi, nämlich einen Auszug aus den 4 Jahreszeiten. Ich dachte mir, wir hören vielleicht ein bisschen in den Sommer rein. Dirigiert von Claudio Abbado, gespielt vom Chamber Orchestra of Europe. Gefällt Ihnen das besser als der Computer Vivaldi?
Auf jeden Fall.
Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Schön, dass Sie im Studio waren. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen hatten Ihre Anregungen. Und tschüss am Mikrofon, sagt Ingeborg Breuer.